Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Wolfram Weimer, früherer Chefredakteur der Welt, des Focus und auch des von ihm selbst gegründeten Magazins Cicero, heute Verleger und Herausgeber unter anderem der Debattenplattform The European. Herr Weimer, ich grüße Sie.
Guten Tag nach Berlin.
Sie sind am Tegernsee, wenn ich richtig informiert bin, in Ihrem Büro.
Das stimmt. Ich schaue gerade auf den See. Das Wasser kräuselt sich. Allerdings haben wir jetzt auch dichte Bewölkung, leichten Schneefall. Wir waren in den vergangenen Tagen verwöhnt. Wir hatten schönes Wetter, während Norddeutschland im Eis in Schnee versunken ist. Aber jetzt ist der Schnee auch bei uns angekommen.
Wir schauen hier auf die Themen des Tages. Ganz wichtig, ganz oben auf der Agenda, neben dem Lockdown, den Sie uns gerade beschrieben haben. Der Lockdown, die Frage, wie er weitergeht. Die Runde der Länderchefs mit der Kanzlerin, die ist ja heute. Die Länder haben bereits angefangen. Die Kanzlerin kommt später dazu. Darüber werden wir uns austauschen. Und ich würde mal sagen, mal sehen, was länger bleibt. Der Schnee oder die Einschränkungen. Die Debatte unter den Ministerpräsidenten läuft seit einer Stunde. Unsere beginnt. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Seit 11 Uhr, seit einer guten Stunde, machen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten das, was wir ja mittlerweile fast alle sehr regelmäßig machen. Sie sehen sich in kleinen Kacheln auf einem Bildschirm, denken hoffentlich dran, Mikro aus, wenn man nicht spricht, und sind hoffentlich alle sehr bei der Sache und nicht bei Candy Crush, denn es geht um nichts Geringeres als die Frage, wie geht's weiter in der Corona-Politik? Ab 14 Uhr kommt die 17. Kachel dazu, ab dann ist Angela Merkel dabei. Unsere Schaltkonferenz hier heute Mittag hat erstmal nur zwei Teilnehmer. Wolfram Weimer ist mein Gast, der frühere Chefredakteur des Focus und Verleger. Herr Weimer, das wird wahrscheinlich wieder lange gehen heute. Was ja schon durchgesickert ist, ist die Beschlussvorlage. Darin findet sich die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. März, also noch mehr als einen Monat obendrauf. Ich finde das erstaunlich lang.
Ja, also es wird ein großes Ringen und die Kanzlerin startet dieses Ringen mit einer Pose der strengen Gouvernante. Sie legt nochmal eine harte Marschrichtung auf den Tisch der Verhandlungen und hat im Grunde genommen vier Punkte. Der erste ist, alles soll zubleiben bis zum 14. März. Der zweite ist, wir müssen sogar die Inzidenz von 35 pro 100.000 erreichen. Es gibt keine Öffnungen in Schulen, in Geschäften oder sonst wo in der Kultur. Das heißt, alles bleibt zu. Das ist ihre Marschrichtung. Das verbreitet sie jetzt als Beschlussvorlage. Sie hat aber keine Mehrheit unter dem Ministerpräsidenten. Das weiß sie auch. Es wird auf einen Kompromiss hinauslaufen. Es gibt eine Verlängerung des Lockdowns. Sie werden ringen um den Termin. Die Ministerpräsidenten wollten in der Mehrheit eigentlich den 1. März. Heute Morgen waren auch noch die Datumszeilen offen gelassen und natürlich wollen die Ministerpräsidenten Schulen und Kitas nun schrittweise öffnen, die Friseure übrigens auch. Jetzt werden wir wahrscheinlich am Ende heute Abend einen Kompromiss finden, also eine Verlängerung des Lockdowns. Den Ländern wird es überlassen, wie sie mit den Schulen umgehen. Da kapituliert gewissermaßen das Kanzleramt und sagt, na gut, dann macht ihr das, wie ihr das vor Ort für richtig haltet. Und wahrscheinlich gibt es bei den Friseuren auch endlich ein Signal, spätestens am 1. März dürfen die Friseure wieder aufmachen.
Also das klingt für mich ein bisschen so, wie Sie das beschreiben, die Logik der Tarifverhandlung. Also man geht erstmal mit einer hohen Forderung rein, weil man weiß, das wird sowieso im Kompromiss dann verwässert oder eben verändert. Die Frage ist, und die kann man ja wirklich stellen, auch bei diesem Gremium, und da würde mich Ihre Meinung interessieren, ob Sie glauben, nach den vielen Runden, die wir jetzt in diesem 17er-Kreis erlebt haben, dass das eigentlich ein gutes und geeignetes Gremium ist und dass da gute Entscheidungen dabei herauskommen.
Also ich bin da skeptisch. Ich finde auch sowohl die Grünen als auch die FDP hat ja legitime Grundsatzkritik daran geübt. Das ist in unserer Verfassung gar nicht so vorgesehen, dass ein nebenparlamentarisches Sondergremium über so lange Zeit so wichtige Entscheidungen fällt, ohne dass der Bundestag eingebunden ist. Wir haben ja in dieser Woche auch einen Warnruf des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der gesagt hat, wir können das so nicht mehr handhaben. Er mahnt dringend, dass der Bundestag eingebunden wird. Also wir haben hier ein Verfassungsthema und Sie sagen es ganz richtig, es läuft ja auch immer wie bei Tarifverhandlungen. Angela Merkel hat an ihrer Seite was diese strenge Linie anbetrifft, eigentlich nur noch Markus Söder und die Bayern. Alle anderen wollen irgendeine Form von Öffnung, Liberalisierung oder zumindest einen Plan, einen Stufenplan, wie man verlässlich jetzt aus dem Lockdown wieder rauskommen kann.
Sie haben mahnende Worte angesprochen. Wir hatten heute Morgen einen Mahner in unserem Schwesterprogramm im Deutschlandfunk, Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, der auch eben diesen Parlamentsaspekt angesprochen hat und der auch etwas Grundsatzkritik geäußert hat an diesem Begriff der Lockerung.
Die Dinge, die heute entschieden werden über sogenannte Lockerungen, ich bin mit dem Wort Lockerungen schon unzufrieden, wir übernehmen das so selbstverständlich, weil man so tut, als sei die Beschränkung der Normalzustand. Nicht die Beschränkung ist der Normalzustand, die Freiheit ist der Normalzustand und die Grundrechte sind auch in Notzeiten ein Leuchtturm und müssen ein Leuchtturm bleiben. Und es wird auch hier wieder freilich dann zu spät das Bundesverfassungsgericht nachhelfen.
Das sagt Heribert Prantl. Wenn ich Sie jetzt so richtig verstanden habe, Herr Weimer, könnte ich vermuten, Sie haben eine gewisse Sympathie für diese Position?
Hundertprozentig. Heribert Prantl liegt da ganz auf meiner Linie. Wir haben übrigens zusammen auch mal gefochten, ein Freiheitsurteil vor dem Bundesverfassungsgericht, damals beim Cicero-Urteil. Prantl ist wie ich ein Verfechter der Grundrechte und er hat auch recht, was das Framing in der Sprache anbetrifft. Wir haben ja auch diese Woche vom Ministerpräsidenten Kretschmann wieder das Wort von der Öffnungsorgie gehört, als sei das normale Grundrecht von Bürgern, als sei das irgendetwas Exaltiertes oder Verwegenes. Und die Politik muss sehr aufpassen, dass sie jetzt nicht überzieht. Wir sehen in den Umfragen, die Rückendeckung dieser Politik nimmt deutlich ab. Wir haben inzwischen eine Mehrheit der Bevölkerung, die kritisch dem gegenübersteht. Und die Rechtsgrundlage ist absolut vage. Beim Verfassungsgericht liegen dreistellige Zahlen von Klagen vor. Und die Gerichte in Deutschland kastieren ja auch regelmäßig Lockdown-Maßnahmen, jetzt zuletzt die Ausgangssperre in Baden-Württemberg. Das heißt, lange geht das nicht mehr gut. Es ist auch für die politische Kultur schädlich, wenn die Bundesregierung immer nur über eine sehr harte und auch plumpe Lockdown-Politik versucht, dieses Problem zu lösen. Wir dachten ja als Bundesbürger im letzten Sommer, Deutschland macht es ziemlich gut. Wir kommen sehr gut durch diese Pandemie. Inzwischen stellen wir fest, es gibt ja auch Vergleichsstudien internationaler Art, Deutschland liegt eigentlich nur im Mittelfeld der Bewältigung dieser Krise und bei vielen Details, also Stichwort Impfchaos oder eben hier der rechtlichen Rückendeckung von so grundlegenden Entscheidungen, sind wir sogar richtig schlecht.
Ich habe ja grundsätzlich auch die Sympathie für die Haltung, wie Sie sie äußern, wie Herr Prantl sie äußert, aber muss mich dann selbst auch immer wieder den Realitäten stellen. Und die Realitäten sind natürlich sehr hohe Infektionszahlen und auch nach wie vor, obwohl die jetzt gesunken sind, auch heute wieder sehr hohe Todeszahlen und eben auch die Erfahrung, die gemacht wurde im letzten Jahr, wenn man zu schnell lockert, aus einem Lockdown rausgeht, dass man dann eben die Gefahr hat, dass die erreichten Erfolge ganz schnell wieder weg sind. Das sind auch evidente Argumente in dieser Situation.
Nein, das ist vollkommen richtig und auch nachvollziehbar. Es spricht aber nichts dagegen, Parlamente mit diesen Themen zu befassen. Wir leben in einer Demokratie. Wir sind ja keine Durchführungsgesellschaft, wo eine Obrigkeit entscheidet und dann muss das Volk folgen, vor allen Dingen nicht bei Grundrechtseingriffen. Und da sind doch eine Reihe von Dingen einfach nicht gut gelaufen. Bis hin zur Frage, bekämpfen wir diese Pandemie immer nur mit Lockdown oder machen wir es vielleicht wie die asiatischen Staaten, indem wir digitale Sicherungsmechanismen intelligent einsetzen. Wenn man nach Korea, Japan, Taiwan, Vietnam schaut, die kommen wesentlich besser durch die Pandemie ohne Lockdown. Und warum? Weil sie einfach ihre Corona-Warn-Apps sehr viel stringenter aufgesetzt haben. Und ein Parlament, das das entschieden hätte und vielleicht auch den Datenschutz hier anders geframed hätte, als das bei uns der Fall ist, hätte Deutschland vielleicht einiges ersparen können. Also es ist meines Erachtens das letzte Mal, dass diese Runde diese Diskussion in dieser Form entscheidet, weil auch im Parlament der Widerstand der Opposition so groß ist und das Verfassungsgericht dem Einhalt gebieten wird.
Diese Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, die gerade Tag zur Stunde noch ohne Kanzlerin, bald mit der Kanzlerin. Der Tagesspiegel, der schreibt heute in seinem Titel von einem Machtkampf. Wir schauen uns gleich mal ein paar der Protagonisten an. Wer kann Krise? Wer kann Kanzler? Mein Gast heute ist der Verleger Wolfram Weimer, Autor auch, zuletzt von einem Manifest, das konservative Manifest, 10 Gebote der neuen Bürgerlichkeit. Während wir hier beide sprechen, tun das auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Gleich dabei sein wird auch die Bundeskanzlerin. Die Kanzlerin, von der wir ja eins sicher wissen, sie wird nicht mehr kandidieren. Herr Weimer, zwei mögliche Nachfolger sind ja in dieser Runde. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und neuer CDU-Chef, und Markus Söder, CSU-Chef, Ministerpräsident von Bayern. Beide sagen ja, es geht ja ihnen beiden zuallererst um ein gutes Krisenmanagement und das sei jetzt im Vordergrund. Aber so ein bisschen Vorwahlkampf findet da schon statt, oder?
Natürlich, das können wir seit Monaten beobachten. Das Verhalten von beiden auf der offenen Bühne der Pandemiebekämpfung ist immer auch ein Schönheitswettbewerb im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Und da sind die Rollen auch unterschiedlich verteilt. Markus Söder hat von Anfang an die Rolle des strengen Medizinalrats der Republik eingeübt und die auch durchgeführt. Er war Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, hatte sehr viel Fernsehzeit. Armin Laschet hat eine beweglichere Strategie gewählt. Er wollte früher lockern, hat verschiedene Interessen versucht auszugleichen. In der Demoskopie ist das Markus Söder wesentlich besser gelungen. Er hat ja enorme Reputation gewonnen und viele in Deutschland halten ihn auch deswegen jetzt für kanzlertauglich.
Ich höre bei Ihnen raus, Sie eher nicht?
Beide sind natürlich interessant, beide sind kanzlerfähig, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber wenn Sie mich fragen, wer es wird, dann ist Markus Söder im Moment der demoskopische Gewinner, aber Armin Laschet ist der machtpolitische Gewinner. Er hat nun einmal den Parteitag der CDU hinter sich gebracht, er hat Friedrich Merz besiegt. Und es gibt in der CDU im Moment keine Bewegung, Söder auszurufen. Das müsste es aber geben. Man hätte ja denken können, dass nach der Niederlage von Friedrich Merz das Merz-Lager, die ostdeutschen Landesverbände, Baden-Württemberg, der Wirtschaftsteil der Union, jetzt sagt, ja, dann wollen wir aber jetzt Söder als Kanzlerkandidat. Das ist nicht passiert. Und deswegen sind die Landtagswahlen, die anstehen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die letzte Feuerprobe für Laschet. Und wenn er die einigermaßen besteht, in Rheinland-Pfalz wird es ja sogar ein relativ spannendes Ergebnis. Da sind die Werte für Malu Dreyer gar nicht so gut, wie man dachte. Dann kommt Söder nicht an Laschet vorbei. Dann wird meines Erachtens Laschet der Kanzlerkandidat der Union.
Mhm. Das ist ja auch so eine Frage des Politikertypus. Der Macher Söder, man könnte auch etwas weniger wohlwollend sagen, obwohl Sie haben es ja beschrieben, dass offenbar in der Bevölkerung ankommt, der Aktionist.
Ja, gut, er ist nun ein tatkräftiger Ministerpräsident auch in anderen Fragen, insofern Aktionist. Er tut schon so viel, dass er ein Mann der Aktion ist. Er ist natürlich ein begnadeter Inszenierer. Wir erinnern uns an das Chiemsee-Festival mit Angela Merkel, was ja wie so eine Stabübergabe von Kanzlerin zu gefühlten kommenden Kanzler ist. Da ist er ganz bestimmt stark. Aber ich würde ihm nicht unterstellen, dass hinter der Inszenierung nur heiße Luft steckt. Es ist trotzdem so, es sind zwei unterschiedliche Typen, die zur Wahl stehen. Und die Demoskopie gewinnt am Ende aber nicht. Es gibt eine Machtlogik in CDU und CSU und die spricht im Moment dafür, dass Armin Laschet sich durchsetzen kann.
Mhm. Wobei ja am Ende auch die Bürgerinnen und Bürger die sind, die abstimmen, also bei aller internen politischen Machtlogik. Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich auch schon ausgemacht und egal, wen CDU, CSU als Kanzlerkandidaten aufstellen, das ist sowieso der nächste Bundeskanzler?
Nein, natürlich nicht. Vielleicht hätte Söder sogar größere Wahlchancen aufgrund der demoskopischen Stimmung. Aber nach Lage der Dinge bekommen wir sehr wahrscheinlich im Herbst eine schwarz-grüne Regierung und die CDU liegt derzeit so weit vor den Grünen, dass schon viel falsch laufen müsste, dass man jetzt nicht den Kandidaten der Union auch als kommenden Kanzler sehen könnte.
Wir können ja noch mal ein kleines Personalpaket zusammenschnüren für die Zeit nach Merkel. Sie haben uns darauf hingewiesen im Vorgespräch, in etwa einem Jahr wird auch ein neuer Bundespräsident gewählt. Vielleicht muss man das zusammendenken. Hätten Sie Vorschläge?
Ja, richtig. Das wird im Moment in den Hintergrundrunden der Union heiß diskutiert, weil in genau einem Jahr der neue Bundespräsident gewählt wird und die Personalie im Grunde genommen mit der Kanzlerkandidatur auch ein Stück weit entschieden wird. Sowohl CDU als auch Grüne, wenn wir mal davon ausgehen, diese Mehrheit kommt zustande, wollen eine Frau, die erste Frau als Bundespräsidentin im Amt haben. Das heißt, die Wiederwahl von Steinmeier wäre dann stark gefährdet. Also wenn die SPD nicht in die nächste Regierung kommt, dann werden wir wahrscheinlich eine neue Bundespräsidentin erstmal bekommen. Und wenn man sich anschaut, wer käme dafür in Frage, da haben die Grünen eine klare Kandidatin, das ist Katrin Göring-Eckardt, die sich auch entsprechend präsidial schon positioniert derzeit in der Öffentlichkeit. Wenn die Union zum Zuge kommt, dann gibt es zwei Optionen. Das eine ist Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja frei wäre für eine solche Aufgabe. Und das andere ist, und da kommt jetzt eben Söder ins Spiel, wenn die CSU nicht den Kanzlerkandidaten stellen kann und damit zum zweiten Mal zurückzieht, das erste Mal war bei Markus Weber, wir erinnern uns an die Besetzung der EU-Kommissionspräsidentin, wo dann von der Leyen vorgezogen wurde. Also wenn die CSU jetzt zum zweiten Mal bei einer Spitzenposition zurückzieht, dann wird sie den Anspruch stellen, dann aber die Bundespräsidentin zu stellen und dann käme Ilse Aigner in Frage. Die ist im Moment Präsidentin des Bayerischen Landtags und in Bayern so etwas wie die gefühlte Präsidentin der Bayern. Dann haben wir also ein Feld von drei Damen, Göring-Eckardt, Kramp-Karrenbauer und Aigner, die als nächste Bundespräsidentin in Frage kommen.
Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Namen auf dem Bierdeckel. Wolfram Weimer im Deutschlandfunk Kultur. Das Impeachment, das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, ist eröffnet. Der Senat hat in der Nacht mit Mehrheit beschlossen, diesen Versuch ein zweites Mal zu unternehmen, hat dafür den Weg frei gemacht. Und zwar mit der Rückendeckung der Demokraten, das war klar, aber auch mit der Rückendeckung von 6 republikanischen Senatoren. Das war mehr als erwartet. Wolfram Weimer, Verleger der Debattenplattform The European, ist weiter mein Gast in dieser Stunde. Herr Weimer, mehr als erwartet, aber natürlich nicht genug, wenn man perspektivisch schaut. Da müssten es ja dann bei der Endabstimmung mindestens 17 Republikaner sein, die mitgehen. Lohnt der Weg trotzdem?
Ja, ich bin da gespalten. Wir sind ja in Europa erstmal alle froh, dass Trump abgewählt wurde. Also weil das natürlich auch ein Verrat an der Integrität von allen demokratischen Verfahren war, die der Mann verkörpert hat. Und er hat meines Erachtens auch wirklich offen einen Putsch angezettelt, als er seine Gefolgsleute aufgerufen hat, das Kapitol zu stürmen. Für mich gehört Donald Trump vor ein ordentliches Gericht, weil es Gesetze gibt, gegen die er verstoßen hat. Ich finde den Weg, den die Demokraten jetzt wählen, praktisch das Parlament zu einem Ersatzgericht zu machen und damit ein großes parlamentarisches Spektakel auszulösen, nicht wirklich geschickt. Denn das hat das Problem, dass Trump und seine Gefolgsleute, und vor denen gibt es ja in Amerika erstaunlich viele, dann den Mythos der ungerechten Machenschaft einer politischen Clique weitererzählen und weitertreiben können. Die Demokraten machen das auch aus im Grunde genommen drei Motiven. Eines ist verfassungsrechtlich sehr ehrenhaft. Das ist die Frage, was kann sich ein Präsident in der Übergangszeit eigentlich leisten? Darf er sich alles leisten, ohne gestraft zu werden oder nichts? Also das einmal zu klären. Das zweite Motiv ist schon zweifelhafter. Da geht es um die nachlaufende Begrenzung der Amtszeit. Also dass Trump, wenn er impeached wird, nie wieder antreten darf als Präsident. Das kann man politisch für richtig halten, ist aber verfassungsrechtlich schon heikel. Und das Dritte, das halte ich für ganz fragwürdig, da geht es natürlich auch um Parteipolitik. Die Demokraten wollen jetzt die Republikaner vorführen und praktisch einzeln herauszeichnen, wer steht denn zu diesem unmöglichen Putschistenpräsidenten.
Wobei das da ja vielleicht insofern ehrenhaft ist, als dass man damit auch einer Bevölkerung deutlich machen kann, wer wo steht. Also in gewisser Weise eine Transparenz herstellen kann.
Ja, aber es ist natürlich ein Missbrauch eigentlich des parlamentarischen Weges. Wie gesagt, wenn er gegen Gesetze verstoßen hat und die Verfassung gebrochen hat, und aus meiner Sicht gibt es dafür echte Indizien, dann soll er vor ein Gericht gestellt werden. Aber ein Parlamentsspektakel durchzuführen, nur um Parteipolitik zu betreiben, das führt ja auch dazu, dass im Land die Gräben, die da sind, nicht zugeschüttet werden, sondern wieder aufgerissen werden. Ich finde, Joe Biden macht das im Moment sehr klug. Er holt die Integrität des Rechtes zurück, umarmt trotzdem in der politischen Kultur alle Seiten und versucht, das Land wieder zu normalisieren. Im Parlament ist diese Art des politischen Gerichts, das ist es, was im Senat passiert, zweifelhaft. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es zu dem gewünschten Erfolg führt.
Wir haben schon lange nicht mehr über Bienen gesprochen, tun es aber jetzt aus gegebenem Anlass. Das Bundeskabinett hat heute das Insektenschutzgesetz verabschiedet und entsprechende Begleitverordnung mit diesen Kernzielen.
Das Gesetz weist mehr Flächen als Schutzgebiete aus, erweiterter Biotopschutz auf Streuobstwiesen und artenreichem Grünland. Die Verordnung begrenzt den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und legt unter anderem auch den Ausstieg aus dem Glyphosateinsatz fest. Ausnahmen gibt es für Sonderkulturen, Gemüse- und Obstanbau etwa, Saatgutvermehrung, Hopfen, Wein. Und auch für die Ackerflächen, die in besonders geschützten FFH-Gebieten liegen, greift erstmal keine Vorgabe. Die Bundesregierung setzt darauf, dass hier die Bundesländer über freiwillige Kooperationen mit den Landwirten beim Artenschutz weiterkommen. Erste Vereinbarungen in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern gibt es bereits. In 3 Jahren soll überprüft werden, ob es bundesweit gute Ergebnisse gibt oder ob die dann aktuelle Bundesregierung nicht doch ordnungsrechtlich eingreifen muss.
Soweit das, was die Ministerinnen und Minister heute verabschiedet haben im Kabinett. Der Bundestag ist danach dran. Ein Gesetz, das viele Bauern auf die Straße getrieben hat. Wir haben Proteste gesehen, auch heute noch gab es welche. Wolfram Weimer, Frage an Sie. Eine CDU-Landwirtschaftsministerin, die die Bauern nicht auf ihrer Seite hat und stattdessen Lob, wenn auch Verhaltenes, von den Umweltverbänden bekommt. Das ist schon was Neues.
Ja, also das ist ganz sicher ein Sieg der Umweltbewegung, auch der Umweltverbände. Natürlich geht das denen dort auch nicht weit genug, aber die Begrenzung der Flächen, die Rücknahme vom Einsatz von Insektenschutzmittel, Verbot von Glyphosat, also das ist ein großer Markstein für mehr Umweltschutz in Deutschland. Dass die Bauern sich dagegen wehren, war natürlich von vornherein klar, dass sie das in dieser Massivität tun. Überrascht nur die Stimmung bei den Bauern nicht kennen. Der Hintergrund ist ja nicht nur, dass die Bauern jetzt ihre Flächennutzung zurückgedrängt bekommen und weniger Pestizide einsetzen dürfen. Es ist auch eine große soziale Frage bei den Bauern. Man muss sich vorstellen, wir haben in Deutschland 1 Million Menschen, die unmittelbar in der Landwirtschaft arbeiten. Und die Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen dort verschlechtern sich im Grunde genommen von Jahr zu Jahr. Wir haben ein Bauernhofsterben in einem Rhythmus von 5 Bauernhöfen pro Tag. Das heißt, an jedem Tag müssen in Deutschland 5 Bauernhöfe schließen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Und da spielen die zunehmenden Umweltauflagen natürlich eine Rolle. Deswegen ist das auch ein sozialer Widerstand, das darf man nicht unterschätzen. Es geht einfach Zehntausenden von Bauern wirtschaftlich richtig schlecht. Mhm. Und auch eine Frage des Respekts. Die Bauern haben sich ja immer gefühlt als eine besonders stolze Berufsgattung, die eben die Natur pflegt und die Ernährung sicherstellt. Und sie werden seit vielen Jahren ja in immer schlechterem öffentlichem Licht gestellt, als Umweltverbrecher dargestellt. Und dieser Widerstand, der hat auch, das ist auch eine Frustreaktion auf diese soziale und psychologische Gemengelage.
Die Frage ist natürlich, ob es anders geht, also jetzt mit Blick auf die Pestizide und dergleichen Pflanzenschutzmittel. Wir haben heute mit der Winzerin Mara Walz gesprochen im Deutschlandfunk Kultur, die keine Zukunft sieht für ihr Geschäft.
Das würde jetzt bei uns hier bedeuten, dort wo unsere ganzen Weinberge stehen, das ist alles so ein Schutzgebiet. Wir dürften dort gar keine Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen und ohne Pflanzenschutzmittel wachsen die Reben vielleicht noch ein bisschen, aber sie haben keine Trauben, weil die einfach von Krankheiten das Jahr über hinweggerafft werden würden. Keine Trauben, kein Wein, kein Weingut.
Das sagt die Winzerin. Jetzt würde ich aber erstmal nachfragen, wie haben denn Winzer Wein gemacht, bevor es Pflanzenschutzmittel gab? Und wie machen Winzer Wein, Bio-Winzer, die das ja auch ohne schaffen? Oder um auch das nochmal aufzunehmen, was Sie gesagt haben, gibt es denn nicht die Möglichkeit einer Landwirtschaft, einer Qualitätslandwirtschaft, wenn wir uns Biobauern ansehen, denen geht es meistens besser als den konventionellen?
Natürlich gibt es die, es ist aber immer ein Abwägen von Zielen. Also Ernteerträge sinken, bestimmte Qualitäten sinken. Auf der anderen Seite steigt die Umweltqualität. Und die Kunst der Politik ist, das miteinander abzuwägen. Wenn wir auf einem Weltmaßstab die hohen Standards, die wir im Umweltschutz haben, auf die Weltlandwirtschaft einrichten würden, gibt es ja eine interessante Berechnung auch der UNO, dann hätten wir wahrscheinlich mehrere 10 Millionen Hungertote mehr pro Jahr. Also das ist natürlich ein Dilemma. Und dieses Dilemma ist meines Erachtens, also wenn man es auf dieser grundsätzlichen Frage sich anschaut, zu lösen durch Gentechnik. Natürlich ist Gentechnik Veränderung von Pflanzen, die resistenter sind, ohne dass Chemie zum Tragen kommen muss, ist ein Lösungsmodell. Nur haben wir da in Deutschland auch eine Debatte, ist denn das gut, dürfen wir das überhaupt oder geht es in die richtige Richtung? Ich hoffe, dass wir durch die Pandemiediskussion und sehen, wie der Einsatz von Gentechnik jetzt bei den Impfstoffen uns am Ende rettet, dass wir vielleicht auch einen wissenschaftlicheren, nüchternen Blick auf den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft haben. Denn das wäre der Schlüssel, dass wir umweltfreundliche Lebensmittel erzeugen können und trotzdem die Menschen ernähren können und hohe Qualitätsstandards sichern können.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages mit Wolfram Weimer, Journalist mit spannenden Stationen. Sie waren Korrespondent in Madrid, Sie waren Chefredakteur der Welt, der Berliner Morgenpost, vom Cicero, zuletzt vom Focus. Herr Weimer, ich nähere mich unserem nächsten Thema mit folgender Frage. Wie viel Freude haben Sie am Autofahren?
Ich fahre gerne Auto und hoffe auch, dass ich das bis an mein Lebensende tun kann und nicht von einem Roboter ersetzt werde. Aber die Bedrohung kommt näher.
Wir können ja mal schauen, wie nah sie kommt. Was auf jeden Fall näher gekommen ist, eine gesetzliche Regelung zum autonomen Fahren. Auch damit hat sich die Bundesregierung, das Bundeskabinett heute beschäftigt. Es gibt einen Gesetzentwurf. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio kennt sich mit diesem Entwurf und auch mit dem Thema aus, ist jetzt zugeschaltet, um uns die wichtigsten Fragen zu beantworten. Natürlich erstmal die Frage, was denn da eigentlich drinsteht, was Kernpunkte dieses Gesetzes sind.
Ja, also ich glaube, es sind zwei Punkte, die wichtig sind. Also zum einen die pure Existenz des Gesetzes. Das hat mir gerade Bundesverkehrsminister Scheuer nochmal im Interview gesagt. Ich konnte kurz bevor ich hier ins Studio gegangen bin, nochmal kurz mit ihm telefonieren. Und er sagt, Deutschland will damit eine technologische Führungsrolle übernehmen, weil Deutschland das erste Land weltweit ist, was diese Regelungen für autonomes, vollautomatisiertes und autonomes Fahren in Gesetzesform bringt. Was heißt, dass autonom fahrende Autos, also das heißt, die sich selber bewegen, ohne dass ein Fahrer dort anwesend sein muss, jetzt aus dem Experimentier- oder Erprobungsmodus tatsächlich auch auf den Straßen eingesetzt werden dürfen. Dafür ist jetzt zumindest die gesetzliche Grundlage da, was das Kabinett angeht. Der Bundestag muss da noch zustimmen, aber das ist halt quasi die Kernüberlegung dahinter. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen fragt, okay, wofür ist das denn eigentlich gut? Da würde ich jetzt mal so zwei Beispiele nennen und das Thema Leben bis ans Lebensende mobil sein spielt da durchaus mit rein. Also eine Variante kann sein, dass selbstfahrende Kleinbusse zwischen Altersheimen und der nächsten Bushaltestelle zum Beispiel unterwegs sind, um diese Distanzen zu überbrücken. Oder auch, dass man Hoffnungen hat, ob sie sich erfüllen, weiß ich nicht, aber Hoffnung hat, dass der Personennahverkehr auf dem Land, also Busse auf dem Land, 24 Stunden am Tag fahren können, weil das alles ja billiger ist, weil man keinen Fahrer, keine Fahrerin mehr braucht. Nur um jetzt mal zwei Beispiele da zu nennen.
Okay. Inwieweit ist das denn Zukunftsmusik? Also, oder anders gesagt, wie nah ist das denn als Szenario?
Also als gesetzgeberisches Szenario, wie gesagt, ist es jetzt da, aber ich sehe es als Zukunftsmusik noch kommen. Und es ist ja auch nicht so, dass sich von heute auf morgen die Verkehrslandschaft ändern würde, das, was an Pkw, an Bussen auf den Straßen unterwegs ist. Man wird ja nach wie vor Autos haben, die von Menschen selber gefahren werden und Menschen auch Fehler machen, die Menschen halt nun mal so machen. Von daher sind diese Hoffnungen, glaube ich, erst so ab 2030, vielleicht auch erst ab 2040 so, dass sich der Anteil erhöhen wird und dann auch die Vorteile, die dieses autonome Fahren bringen soll, zum Beispiel auch weniger Unfälle, weil sich dann Autos gegenseitig erkennen, automatisch bremsen, die sich dann einstellen werden. Aber ich glaube, das sind Dinge, die jetzt akut vielleicht so in 20, 25, vielleicht auch erst 30 Jahren kommen.
Herr Weimer, Sie haben noch ein bisschen, ja.
Da bin ich optimistischer, also wenn man von diesem Fortschritt als Optimismus reden kann. Wir erleben, dass Google in Arizona inzwischen die erste Stadt mit einem vollautomatisierten Roboter-Taxi-Betrieb am Leben hat. Dort kostet die Fahrt $7 über 10 Kilometer und das System funktioniert gut. Wir wissen, dass wir in Deutschland zum Beispiel im Hamburger Hafen, in der Charité in Berlin, in mehreren Städten autonom fahrende Busse inzwischen haben. Das heißt, die Technologie ist ausgereift. In Stuttgart können Sie am Flughafenparkhaus Ihren Mercedes automatisch einparken lassen von selbst, ohne dass da noch jemand fährt. Das heißt, die Technologie ist inzwischen viel weiter und die Einsatzreife ist da. Deswegen ist es natürlich richtig, dass wir den gesetzlichen Rahmen jetzt schaffen, weil es ja viele offene Fragen gibt. Wer haftet eigentlich beim Unfall?
Genau, wenn ich da gerade einhaken darf, das ist ja eine interessante Frage. Es gab ja auch immer wieder diese Schreckensmeldung, dass es dann Unfälle gab, zum Teil eben auch sogar schon mit Todesopfern. Und diese Frage ist natürlich, wer ist schuld? Mensch, der ja nur noch drin sitzt, oder Maschine? Nadine Linder, gibt es da Antworten in diesem Gesetzentwurf?
Naja, also es wird sich einiges um die sogenannte technische Aufsicht konzentrieren, die sozusagen mit dem selbstfahrenden Auto verbunden sein soll. Und wenn man sich jetzt fragt, aha, technische Aufsicht, hört sich erstmal interessant an, was steckt dahinter? Das hat man bewusst offen gelassen. So hat mir das Verkehrsministerium das heute gerade nochmal erklärt. Das können zum Beispiel sein Angestellte des Herstellers. Das können aber auch zum Beispiel externe Dienstleistungsfirmen sein. Da muss man sich dann halt vorstellen, dass das dann ein großer Kontrollraum ist, wo dann halt quasi Funkverbindungen mit diesen selbstfahrenden Autos sind und die dann auch eingreifen können, wenn zum Beispiel das Auto einen Notfall meldet, wo dann zum Beispiel mit den Passagieren auch gesprochen werden kann. Aber diese Frage, wer haftet, Hersteller oder Halter, das ist meiner Ansicht nach noch nicht endgültig geklärt und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man das jetzt schon hinkriegt. Das ist quasi der zentrale Punkt und der zweite zentrale Punkt ist eigentlich der Datenschutz. Wem gehören die Daten? Ist es der Halter des Fahrzeugs oder wie viel möchte man zum Beispiel dann auch den Herstellern oder dann halt auch anderen zur Verfügung stellen, damit man halt auch sagen kann, oh, damit könnte man ja zum Beispiel ganz toll Stauprognosen und so weiter halt irgendwie abbilden. Man kann halt aber auch, und das ist die Befürchtung unter anderem von den Grünen im Bundestag, die sagen, naja, damit könnte man ja auch ganz prima solche Bewegungsprofile erstellen, weil man bei so einem selbstfahrenden Auto ja immer den Standort kennt, muss man ja, soll, sonst wäre es ja irgendwie weg. Und man kann halt auch sowas wie Fahrverhalten, Geschwindigkeiten, vielleicht auch Geschwindigkeitsübertretungen und so weiter dann auch besser kontrollieren. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sicherlich dann auch in den Bundestagsdebatten beziehungsweise auch im Verkehrsausschuss dann nochmal auf den Tisch kommen wird.
Also einige offene Fragen und andere, die nicht offen sein sollen, die werden jetzt beantwortet durch einen Gesetzentwurf zum autonomen Fahren. Vielen Dank an Nadine Linder ins Hauptstadtstudio und danke an Wolfram Weimer. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wolfram Weimer war mein Gast in dieser Stunde, Verleger und Journalist, zugeschaltet vom Tegernsee. Wie geht Ihr Tag weiter? Gibt es noch einen Spaziergang draußen im Schnee?
Nee, wir haben jetzt Redaktionskonferenz und müssen natürlich den Corona-Gipfel verfolgen und hören da gerade, dass für Friseure doch die Lockerung früher kommt. Das wäre natürlich eine gute Nachricht für uns alle.
Ja, danke schön für diese Information noch und danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.